Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus Lukas 13. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da. Sie hatte einen Geist der Krankheit 18 Jahre. Und sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei los von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und alsbald richtete sie sich auf und pries Gott. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Es ist vielleicht ein kleiner Skandal, dass ich in so einer Versammlung von Männern und jungen Männern so einen Text gewählt habe. Müsste man nicht hier einen Text nehmen, seid männlich und seid stark, rarara, so, nicht? Und jetzt habe ich euch eine Geschichte vorgelesen von einem krummen, armen, alten, kranken Weiblein. Aber meine Freunde, diese Geschichte ist mir seit vielen Jahren besonders lieb. Denn dieses Weiblein hatte etwas, was viele von euch noch nicht haben. Sie hatte eine entscheidende Begegnung mit dem Sohn Gottes. Sie ist dem Herrn Jesus begegnet. Und ich möchte so gerne, dass ihr alle Leute wärt, die sagen können, er hat mich aus allen meinen Zweifeln rausgeholt, denn er ist mir selber begegnet und hat mich geheilt. Wir wollen einmal uns in der Geschichte sagen lassen, wie seine Begegnung aussieht. Ihr könnt sicher sein, dass man solch eine Begegnung mit Jesus heute auch haben kann. Er ist ja auferstanden von den Toten. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht nur eine Lehre verkündigen muss. Auch das. Aber dass ich zeugen darf von einem Herrn, von einem Lebendigen. Es ist so wichtig, dass wir das wissen, seht, es wird euch in euren CVM so gehen, wie mir es manchmal geht, dass man den Mut verliert und denkt, der Teufel ist doch stärker. Und die Sache des Reiches Gottes ist doch verloren in dieser Welt. Und dann bin ich so froh, dass ich aufschauen darf auf einen lebendigen Herrn. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Ihr braucht euch nie Sorgen zu machen, ob das Reich Gottes kaputt gehen könnte. Die Sache ist klar, seitdem er gerufen hat, es ist vollbracht. Aber macht euch Sorge darum, dass der Lebendige euch begegnet und ihr ihm. Und nun wollen wir also ansehen, wie sieht seine Begegnung mit Jesus aus. Meine Predigten haben immer drei Teile und ich bin ganz froh, dass sich das hier bei der Begegnung mit Jesus ganz von selber ergibt. Erstens, er sah sie. Der Herr Jesus ist in einer Versammlung an einem Sonntag, würden wir sagen, einem Sabbat. In seiner Synagoge ging es anders zu, wie bei uns in der Kirche. Bei uns spricht allein der Pfarrer. In der Synagoge war es so, wenn der Rabbi seine Predigt gehalten hatte, dann fragte er die anwesenden Männer, ob sie ein Wort zu sagen hätten. Und so war es hier gewesen und nun kommt der Herr Jesus nach vorne. Er hat noch ein Wort zu sagen. Und nun steht er vor dieser Versammlung. Ich habe mir im Geist diese Versammlung vorzustellen versucht. Da waren die Ältesten der Gemeinde, ansehnliche, kluge und bedeutende und reiche Männer. Es waren sicher Wohlgefallen, die anzusehen. Und da waren junge Männer. Es macht einem Prediger Freude, wenn er so junge Männer sieht, nicht nur am Sportplatz, sondern auch in der Schule, nicht im Gottesdienst. Und ich könnte mir denken, dass der Herr Jesus mit Wohlgefallen diese strahlenden jungen Männer angesehen hat. Da waren junge Mädchen anzusehen, ein erfreulicher Anblick. Da waren wackere, tüchtige Frauen, denen die Tüchtigkeit aus allen Knopflöchern strahlte. Konnte er nicht die ansehen und denken, das sind doch tüchtige Frauen in Israel. Und davon hören wir nichts, sondern wir hören nur, dass sein Auge ruht auf dem armen Fräulein, die 18 Jahre, bitte denkt euch aus, manche von euch sind noch gar nicht 18, 18 Jahre lang krank war. Und ganz gebückt und zusammengezogen von der Krankheit. Ein elendes Bild. Herr Jesus, muss ich sagen, ich möchte so gerne immer, dass unsere Gottesdienste auch so ein bisschen nach was aussehen. Ich freue mich, wenn da Männer und junge Männer sind. Hast du so ein Wohlgefallen an dem krummen alten Weiblein, dass du das jetzt allein siehst? Und dann antwortet mir der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Ich habe eine, ich darf mal so ausdrücken, wie es der verstorbene Missionsdirektor Schmidt in Wuppertal ausdrückte. Ich habe einen Zug zum Elend. Ich habe die himmlische Herrlichkeit, sagt der Heiland, nicht verlassen, um der großartigen Bossen willen. Ich bin nicht in die Welt gekommen, weil ihr so tüchtige Leute seid. Da wird er ja alleine fertig. Sondern ich bin aus der anderen Dimension gekommen, habe Fleisch und Blut angenommen. Ich habe meine himmlische Herrlichkeit abgelegt wie ein Gewand und habe das Knechtsgewand des Menschen angezogen. Um des Elends willen. Um des Elends willen. Jesus sieht das Elend. Wie ich hier in den Saal kam, habe ich gesagt, da würde mancher Pfarrer sich freuen, wenn er so viele Männer in seinem Gottesdienst hätte. Das ist ein stattlicher Anblick. Aber unser Heiland, der Sohn Gottes, der Auferstandene, der sieht hier diese Versammlung mit anderen Augen an. Der sieht jetzt unter uns die Elenden. Da sitzen junge Männer. Die haben immer gehört, dass Christenstand eine frohe Sache ist und sie kennen nur Niederlagen. Sie wagen mit niemand drüber zu sprechen. Aber sie möchten die Flinte ins Korn werfen und des Glaubens und wagen's doch nicht recht. Es sind solche, die stehen zwischen Tür und Angel. Sie glauben nicht und im Unglauben können sie auch nicht bleiben. Und wissen nicht, wie es weitergeht. Es sind solche hier, bei denen klappt's zu Hause nicht. Es sind, ach meine Freunde, ich bin nicht Jesus. Ich kenne euer Elend nicht. Aber ich bin ein alter Pfarrer und weiß, dass jeder seine dunklen Geheimnisse hat. Und seine Angelegenheiten, die ihn manchmal in den Rand an der Verzweiflung führen können. Und nun ist Jesus hier und will das Elend sehen. Ich habe auch folgendes Beispiel gebraucht. Wenn ein Soldat, so ein Rekrut, über den Kasernenhof geht und da kommt auf einmal ein Vorgesetzter her, und dann macht er ganz unwillkürlich so, er rückt seine Mütze gerade und rückt seinen Koppel gerade, er bringt sie in Ordnung, damit der Vorgesetzte sieht, dass er doch ein feiner Soldat ist. Und so machen wir's vor dem lebendigen Gott. So wie wir an Gott denken, da werfen wir uns in Positur. Wir sind doch christlich und wir tun was für ihn und wir haben auch manches Gute getan. Versteht? Wir rücken das geistliche Koppel gerade und setzen die geistliche Mütze richtig auf. Und was ist das falsch? Jesus ist kein Unteroffizier, Gott sei Dank. Jesus will dein Elend sehen. Er will nicht sehen, wo es klappt. Er will sehen, wo es nicht klappt. Wo bei dir das Elend ist. Deine Sünde und dein Nicht-Fertig-Werden und deine ungelösten Probleme. Der Heiland ist um unseres Elends willen gekommen und darum hängt alles dran, dass er endlich dein Elend mal hingelegt bekommt. Es gibt ein Buch von dem norwegischen Professor Hallesby übers Gebet. Das liebe ich sehr. Da sagt Hallesby, wenn man das Reden mit Jesus verstehen will, muss man ausgehen vor dem Wort des Heilandes. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er klopft an und hinter der Tür sitzen wir mit unseren ungelösten Fragen, mit unserer Schuld, mit unseren Problemen und werden nicht fertig. Er klopft an. Und beten heißt, dass ich sage, Herr Jesus, ich mache dir die Tür auf. Jetzt sieh mein ganzes Elend an. Ich leg's vor dich hin. Ich werde nicht allein fertig. Der Herr Jesus hat dieses Weiblein mit ganz besonderen Augen angesehen, ganz anders als wir. Denn er, der Sohn des Vaters, lieben Freunde, hat die Welt gekannt vor dem Sündenfall. Als Gott die Welt schuf, da heißt es, er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da gab's kein krummes Weiblein, die den Geist der Krankheit 18 Jahre hatte. Der Adam wusste nichts von Ischias, versteht? Der war nicht krumm. Da war alles sehr gut. Da gab's kein Sturm im Herzen und Abgründe in der Seele. Es war alles sehr gut. Und ihr kennt die Geschichte, wie Adam und Eva sich von Gott bewusst losreißen. Wir nehmen von der Frucht, trotzdem was verboten hat. Wir sind autonom. Man kann auch ohne ihn mal leben. Schließlich habe ich meine eigenen Gesetze. Jetzt essen wir von der Frucht. Die Schlange hat recht. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Und als der geschehen war, als der Mensch sich von Gott losriss, da war es, als wenn eine Schleuse aufgezogen wird und in die Welt strömt herein Leid und Jammer und Tränen und Streit und Krieg und Sünde und Schmutz und Unreinigkeit und Tod. Wir leben in der gefallenen Welt, meine Brüder. Und dieses Weiblein war in dieser stattlichen Versammlung gleichsam ein Signal, dass die Welt nicht mehr sehr gut ist, dass sie der Schlange dem Teufel gefolgt ist, dass eine Welt ist, die von Gott losmarschiert ist und in ein Unglück nach dem anderen gerät. Der Herr Jesus hat die Welt gesehen vor dem Sündenfall und weiß, wie schön sie war, wie Gott sie wollte und Gott sie will. Und darum war der Anblick dieses Weiblein ihm ein Schmerz. O gefallene Sünderwelt, wisst ihr? Gefallene Sünderwelt. Der Heiland sieht dich an und sieht dich auch so, wie Gott dich eigentlich gewollt hat. Und was bist du wirklich? Was bist du wirklich? Ich verstehe, dass der Heiland unablässig leiden muss, wenn er diese Welt ansieht. Nicht? Oh, es war für ihn ein Schmerz, dieses Weiblein zu sehen. Aber nicht nur ein Schmerz, sondern er ist eben in die Welt gekommen, um den Sündenfall zu reparieren, um wieder herzustellen, was verloren ist, um die Tür zum Paradies wieder aufzumachen. Lieben Freunde, es ist eine große Sache, die Sache mit Jesus. Es geht hier um die Welt. Er will wiederherstellen. Bis zum Ende, wo es heißt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, in der die Schleusen geschlossen sind, des Todes und des Leides. Und wenn irgendwo ein einsamer Zephort immer eine Jungschar leitet und 3, 4 um Bibel zusammenkommen, dann sollen sie wissen, es ist eine große Sache, an die sie sich gemacht haben. Sie haben es mit diesem Heiland zu tun, den das Elend der Welt herbeigezogen hat. Und der Einzige ist, der anfängt das Neue. Das war das Erste. Er sah sie. Und dann heißt es weiter, siehe, da war ein Weib, das hatte den Geist der Krankheit 18 Jahre und war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. Da aber Jesus sie sah, jetzt kommt's Zweite, rief er sie zu sich. Er rief sie. Meine Freunde, das war ein Schock für das krumme Weiblein. Die saß da hinten oder stand, weil sie nicht sitzen konnte. Und auf einmal sagt Jesus, jeder wartet auf ein großes Wort des Sohnes Gottes. Da sagt er, du Frau, komm mal ganz nach vorn. Die hätte sich am liebsten verkrochen. Denkt euch, ich komme gerade von der Schweiz und da hatte ich eine Evangelisation. Und da war es so voll. Und da kamen noch ein paar Leute nach. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie einfach nach vorne, da sind noch ein paar Stühle frei, ganz vorne. Evangelische Christen drücken sie immer nach hinten, nicht? Jetzt ganz vorne sind noch ein paar frei. Und da ist mir nachher gesagt worden, das hätten sie nicht sagen sollen. Die Leute kommen nie wieder. Ja, ich sage, wieso? Ja, das ist doch für die ein Spießrutenlaufen gewesen, ganz nach vorne zu kommen. So. Jetzt war ich hinterher in Österreich, da habe ich gedacht, ob die auch so empfindlich sind. Und da hatte ich einen Gottesdienst heute vor 8 Tagen. Oh, das hättet ihr sehen sollen, einem Keller eines Pfarrhauses. Einzige Kirche da. Und da kam eine Frau, sage ich, hier vorne ist noch ein Stuhl. Kommen Sie nach vorne. Und hat sie im Moment gestutzt, dann kam sie. Da habe ich sie nachher gefragt, war es so schwer, nach vorn zu kommen. Und da hat sie gesagt, ha, auf Österreichisch, ich musste mir schon einen Ruck geben. Am letzten Tag, ich abreiste, traf ich in einem Restaurant, wo ich aß, eine Frau, sagte, ich bin die Frau, die sie nach vorn gerufen haben. Das war das Erlebnis, ich musste nach vorne. Und da ging mir so auf, was das heißt, wenn der Herr Jesus die Frau nach vorne rief. Dieses krumme Weiblein mit ihrem ganzen Elend, nicht wahr, vor aller Augen. Ich war so ein stattlicher junger Mann, der wäre vielleicht noch stolz nach vorne geschritten. Aber wenn man so krumm ist, ist man keine imponierende Erscheinung. Ein Moment hat die Frau gedacht, das tue ich nicht. Ich gehe lieber rasch raus. Und dann ging sie doch nach vorn. Und in dem Augenblick entschied sich ihr Leben. Wo der Ruf kam, soll ich nicht. Und lieben Freunde, eine Begegnung mit Jesus ist immer so, dass er ruft. Und das weiß ich von mir selber. Als der lebendige Heiland mich rief, so dass ich wusste, jetzt muss ich zu ihm gehen. Und das hat Folgen. Das ist ein Schrecken. Das ist ein Schrecken. Es erinnert an einen Ruf, der ganz im Anfang steht. Seht, als der Adam den Sündenfall getan hatte, versteckte er sich vor Gott im Garten. Und da kommt doch her. Adam, wo bist du? Der hätte Adam sie in die Erde wühlen wollen. Aber er musste kommen. Jetzt kommt Gott in Jesus. Adam, wo bist du? Weiblein, komm nach vorne. Damals bei dem ersten Ruf war es ein Ruf zum Gericht. Als Jesus die Frau war, rief, was ein gnädiger Ruf, er wollte ihr helfen. Lieben Freunde, es gibt 2 Rufe Gottes, einen Gerichtsruf und einen Gnadenruf. Einen müssen wir folgen. Wir können den Gnadenruf überhören. Dann werden wir einmal den Ruf zum Gericht hören. Der verstorbene Dichter Barlach hat das in einem Stück der Blaue Boll einmal ganz schrecklich gesagt. Da wird's heißen, wenn die Posaune erklingt, heraus aus den Gräbern, keine Verwesung vorgeschützt, heraus! Keine Verwesung vorgeschützt, heraus aus den Gräbern. Ein tolles Wort. Der Gerichtsruf Gottes wird so sein, dass kein Mensch widerstehen kann. Da muss man kommen wie Adam. Und darum ist etwas Atemberaubendes, dass jetzt über diese Welt, die gerichtsreif ist, nicht ein Gerichtsruf geht, sondern der Ruf des Heilandes, der Gnadenruf. Komm, ich will dich heilen. Komm. Dieser Ruf geht aus vom Kreuze Jesu. Meine Brüder, ich könnte euch das Kreuz des Herrn Jesus jetzt vor die Augen malen. Der zerrissene Angesicht von der Dornenkrone. Die angenagelten Hände. Die Hände, die die Welt schufen, angenagelt, ohnmächtig. Die Schultern erdrückt von der Sünde der Last der Welt. Und da ruft dir entgegen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer ist das nicht? Beladen mit Nöten und beladen mit Schuld. Was sagst du? Ich bin zu schlecht, ich kann nichts garantieren. Kommet her zu mir alle. Da macht er gar keine Bedingungen. Als die eine, dass man mühselig und beladen bist. Wenn du das gar nicht bist, dann brauchst du nicht kommen. Dann sieh, wie du weiterwurstelst. Nicht? Nur eine Bedingung stellt Jesus. Er sagt nicht, kommt her, Katholiken. Er sagt nicht, kommt her, Evangelischen. Er sagt nicht, kommt her, Alten und die Jungen kann ich nicht brauchen. Er sagt nicht, kommt her, ihr Jungen, euch Alten will ich nicht mehr. Er sagt nicht, ihr mit der weißen Haut, die roten und braunen und gelben Rassen will ich nicht. Das ist alles nichts vor Jesus. Nur eins. Bist du dir klar, dass du mühselig und beladen bist mit Schuld und mit Problemen? Dann komm. Paulus hat es einmal wundervoll ausgedrückt. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Das ist ein Schock, sage ich. Und da kommt alles drauf an, dass man folgt. Dass man kommt. Ich muss nochmal die alte Geschichte erzählen, die ich als ganz junger Pfarrer von einem Bergmann erzählt bekam, von einem alten Bergmann. Er hatte die blauen Adern von den, die die Bergleute haben, wisst ihr, so Narben, die mit Kohlenstaub vollgesetzt sind im Gesicht, das sind ihre Orden. Und ich vergesse nicht, wie der Alte erzählte, Pfarrer Busch, ich bin als junger Bursche ins Ruhrgebiet gekommen. Ich dachte, da liegt's Geld auf der Straße. Und dann lag da nur Dreck. Und da kam ich nach Bochum, hatte keinen Pfennig mehr. Und der Herberger zur Heimat machten sich ein paar an mich heran und sagten, du bist ja verrückt, dass du ehrlich bist. Wir machen morgen Nacht einen Einbruch, mach mit. Und ihm sträubt sich alles, er weiß der Weg nach unten. Und da sagt er, ich ging an einem Nachmittag, so um 5 Uhr rum, wie es anfing zu dämmern, im Herbsttag, durch eine Hauptstraße von Bochum. Die Straßenbahnen klingelten, die Menschen lärmten, es waren Gedränge und keiner sah mich. Ich war so verlassen. Keiner sah meine Not. Ich war verloren und ich sagte mir, wenn ich jetzt nicht eine Hilfe finde, eine Arbeit oder was, dann muss ich absacken. Dann muss ich mit den falschen Brüdern mitmachen. Es war packend, wie er erzählt, auf einmal ruft sein Name. Friedrich! Mitten übers Gewühl der Straße! Er will schon herumfahren und er denkt, das geht mich nichts an. Es gibt viele Friedrich. Und torkelt so müde und hungrig weiter. Und er ruft nochmal, sein Name, Friedrich! Und wieder kümmert er sich nicht drum. Da ruft es ein drittes Mal. Und jetzt reißt ihn doch herum und da sieht er so ein großes Fuhrwerk, so ein Lastfuhrwerk und auf dem Bock sitzt einer und winkt mit der Peitsche nach ihm rüber. Damals hat er noch Pferdefuhrwerke. Und dann erkennt er, das ist ein Schulkamerad aus Ostpreußen. Der hat ihn entdeckt. Aber er biegt eben in die Seitenstraße ein. Nun rennt er hin, er wacht die Bahn durchs Gedränge. Und da hat der Freund angehalten und sagt, wie oft muss man dich rufen, Kerl? Nun steig mal auf den Bock. Und dann hat er dem sein ganzes Elend erzählt. Der nahm sich um ihn an. Der hat ihm eine Wohnung besorgt und Arbeit. Und da sagt er, da hing mein ganzes Schicksal, mein Lebensschicksal, daran, ob ich beim dritten Mal diesen Ruf hörte. Ein viertes Mal konnte er nicht rufen, er bog in eine Seitenstraße ein. Ich wäre Verbrecher geworden und alles wäre anders geworden. Hing alles nur daran, dass ich hörte, das geht mich jetzt an. Und dann fuhr er fort und sagte, so war's mit meinem Heiland. Er rief mich, als ich konfirmiert wurde, er rief mich als jungen Burschen, ich habe nicht gehört. Und dann rief er mich ein drittes Mal. Und auf einmal wusste ich, jetzt muss ich folgen. Sonst ruft er mich nicht mehr. Jetzt hängt in die Ewigkeit dran, ob ich dem heiligen Ruf folge. Er rief sie. Es war so wichtig, dass das Weiblein kam. Es hat mich heute Morgen, als ich aufwachte, so ungeheuer bewegt, was so ein Tag wichtig ist. Für eine Bedeutung hat. Was so ein Tag wie gestern und heute für eine Bedeutung hat. Ich bin gewiss, dass Jesus heute den einen oder anderen ganz persönlich ruft. Und du fährst vielleicht nach Hause und sagst, ich will nicht folgen. Und dann sind Würfel zum Schrecklichen gefallen. Ach nein, er wird rufen und du wirst wie das Weiblein kommen. Und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, ich kann dir nichts versprechen, aber ich kann erkennen, was du für mich getan hast auf Golgatha. Den König hat mein Herz gefunden, woanders als auf Golgatha. Da floss mein Heil aus seinen Wunden. Auch mich erlöst er da. Für mich gab er sein Leben da, der ich von seinen Feinden war. Und dann sprich es mit, wem anders sollte ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblich. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergieße dich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahren als Streit und als Untergang. Nun lasst mich kurz noch bitte sagen, er rief sie, er sah sie, er rief sie, und er heilte sie. Er rührt sie an. Und dann war sie geheilt. Und darum heißt er Heiland. Und meine Freunde, wenn ich an meine Jugend denke, dann konnte ich auch nicht wohl aufsehen. Da war mein Blick gefesselt von den Dingen der Welt. Von ihren Zerstreuungen. Und ich wollte was werden. Ich konnte nicht aufsehen, dass da einer für mich am Kreuz hängt. Dass Gott lebt, dass er zu fürchten ist, ich konnte nicht aufsehen. War blind. Sah nur in Staub der Straße, wie manche von euch. Und Jesus kam und hat mich geheilt. Ich kann es nur so bezeugen. Es gibt ein Wort im Alten Testament, wenn ich das lese, packt es mich immer, wie Millionen Menschen zu allen Zeiten und in allen Rassen, dass sie jubelnd mitsprechen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Meine Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt kommt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich sage manchmal meinem Herrn, ich bin doch gar nicht geheilt. Ich werde nirgendwo mit mir fertig. Ich habe so viel Kämpfe mit mir selber. Ein großer Gottesmann hat es mal so ausgedrückt, ich bin mir selber so böse und werde mich doch nicht los. Kennt ihr das? Ich bin mir selber so böse und werde mich doch nicht los. Herr Jesus, da bin ich noch nicht geheilt. Er sagt, sein Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier ist Vergebung der Sünden. Hier ist Versöhnung mit Gott. Hier ist die Türe zur Kindschaft mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich wünschte euch, lieben Freunde, diese herrliche Erfahrung der Begegnung mit Jesus. Ein junger Inder, der in meinem Weiglerhaus in Essen war, den bat ich mal, sagen Sie mit ein paar Worten mal Ihre Lebensgeschichte. Und dann erzählte er, wie er ein Sportmann war und sein Vater, der ein Christ war, ihn nur ärgerte. Und dann ist sein Vater mal 3 Tage in die Stille gegangen, nur für ihn zu beten. Und da packt es ihn. Er lief vom Sportplatz weg. Er hielt es nicht mehr aus. Und da sagte er, am 3. Tag war es, an dem mein Vater für mich betete. Jetzt sage ich, wie er es wörtlich sagte. Da wurde auf einmal das Kreuz vor mich gestellt und ich begriff das ganze Christentum. Was gibt es, dass man auf einmal das Kreuz sieht und eine Zentralschau hat und die ganze Wahrheit geht einem auf einmal auf. Die Heiligkeit Gottes und die eigene Verlorenheit und die Erlösung. Alles in dem, das Kreuz war vor mich gestellt. Da heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gibt einen englischen Ausdruck, den man immer bei Filmen braucht. Ein Happy End. Ein glückliches Ende. Nun, ich finde, diese Geschichte hat wirklich ein Happy End, nicht? Ich weiß gar nicht, wie es mit der Frau weiterging. Aber die Geschichte hat mal ein Happy End. Und ich wünsche euch, Brüder, dass die heutigen Tage für euch ein Happy End hat. Dass ihr nach Hause geht und das Herz kann singen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.